Heute mit Stefan Geier. Wer ist wie glücklich und warum? Und welche Nation ist am glücklichsten? Darum geht's gleich bei uns. Außerdem, die erste deutsche Mondlandung steht bevor. Das behaupten zumindest deutsche Firmen und präsentieren ihren Plan ausgerechnet auf der Computermesse CeBIT. Wie das zusammenpasst, auch das haben wir in der Sendung. Und wir gehen auf die Suche nach den sogenannten Monsterwellen. Die können angeblich ganze Containerschiffe zum Kentern bringen. Diese Themen und noch viel mehr in der nächsten halben Stunde. Wie glücklich sind Sie, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ja, Familie, Beziehung, Beruf, persönliche Freiheit, was gehört eigentlich da alles dazu zum Glücklichsein? Und bedeutet Glücklichsein dann auch gleich ein gutes Leben? Im Weltglücksbericht der Vereinten Nationen, da versuchen Forscher genau das herauszufinden, und zwar nicht für Einzelpersonen, sondern für ganze Nationen. Das machen sie regelmäßig und regelmäßig landen bei diesen Rankings die skandinavischen Länder auf den Top-Plätzen. Diesmal ist es Norwegen, oft auch Dänemark. Warum eigentlich? Priska Straub hat sich auf die Reise gemacht.
Seit Jahren hält Dänemark sich wacker unter den glücklichsten Nationen der Welt. Möglicherweise also kein Zufall, dass es ausgerechnet in der Hauptstadt Kopenhagen ein Glücksinstitut gibt. Das einzige seiner Art weltweit. Hier arbeitet ein Dutzend Anthropologen, Politikwissenschaftler, Soziologen, Philosophen und Wirtschaftsfachleute. Glückschef Mike Viking weiß, warum es den Dänen so gut geht.
Wir haben besonders hohe Werte, was die allgemeine Lebenszufriedenheit betrifft. Gefragt wird da zum Beispiel, tritt einen Schritt zurück und bewerte dein Leben. Stell dir eine Leiter mit Stufen vor, von 0 bis 10. 0 ist das schlimmste Leben, das du dir vorstellen kannst, und 10 das beste. Wo würdest du dich einordnen?
Auch die anderen nordischen Länder schneiden im Zufriedenheitsranking überdurchschnittlich gut ab. Haben wir es also mit Lebenskünstlern zu tun? Für Mike Viking ist ein wesentlicher Schlüssel zum Glück die Sicherheit, die ein Wohlfahrtsstaat bietet. Kostenlose Krankenversicherung, anständiger Mindestlohn, gute soziale Absicherung. Finanziert wird das alles durch Spitzensteuersätze, mit denen die Menschen aber ganz überwiegend einverstanden sind.
Die Menschen hier haben das Gefühl, dass sie für das, was sie in den gemeinsamen Pool investieren, jede Menge zurückbekommen. Ich zum Beispiel habe kein Auto. Ich könnte mir wahrscheinlich eins leisten, wenn ich weniger Steuern zahlen müsste, nur würde mich das gar nicht reizen. Ein eigenes Auto würde meine Lebensqualität nicht die Spur verbessern. Was hingegen zählt, ist ein gut funktionierender öffentlicher Nahverkehr, die breiten Fahrradwege. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Autos, ich sage nur, privater Konsum macht nicht zwangsläufig glücklich.
Wie steht es also mit Geld und Glück? Ein hoher Lohn wird oft als wichtigster Faktor für ein glückliches Leben angesehen. Zu Unrecht, so der Glücksexperte. Seine Umfragen belegen, viel Geld macht tatsächlich nicht glücklich.
Natürlich spielt Geld eine Rolle, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Jenseits des Durchschnittseinkommens wird Geld für die Lebenszufriedenheit immer unwichtiger.
Matthias Binzwanger, Professor für Volkswirtschaft und Glücksforscher an der Schweizer Universität Olten, macht den Zusammenhang noch konkreter.
Menschen wollen natürlich zwei Dinge haben. Sie wollen einerseits in einer Gesellschaft leben, die fair ist. Da schneiden natürlich diese skandinavischen Länder relativ gut ab. Auf der anderen Seite wollen natürlich Menschen auch belohnt werden für ihre Leistung. Sie wollen etwas erreichen.
Und das bedeutet, das Glücksempfinden ist immer auch abhängig vom erfolgreichen Vergleich mit dem Nachbarn gegenüber. Dabei geht es aber nicht um die absolute Höhe von möglichst viel Einkommen, sondern um das relative kleine bisschen mehr oder weniger.
Wenn man Menschen fragt, welche Welt würden sie bevorzugen, Welt A, sie verdienen 100.000 und alle anderen 90.000 oder Welt B, sie verdienen 120.000 und alle anderen 130.000, dann bevorzugt eben die Mehrheit Welt A.
Ohne einen Blick auf den Status der Mitmenschen stellt sich also kein Glück ein. Trotzdem scheint sich das Glück eher in Gemeinschaft und unter Gleichgesinnten wohlzufühlen, als an der Seite von Einzelkämpfern. Mike Viking vom Glücksinstitut Kopenhagen.
Wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, denen du vertraust und auf die du zählen kannst, dann ist dein Glücksindex mit Sicherheit überdurchschnittlich. Leider ist das alles andere als eine originelle Erkenntnis. Für mich als Wissenschaftler sogar ziemlich enttäuschend. Ich wäre lieber mit etwas wirklich Spektakulärem dahergekommen. Doch die Daten sind absolut eindeutig.
Was macht glücklich? Priska Straub hat nachgefragt. Und wenn Sie Lust bekommen haben, nach Norwegen zu reisen, zu den Glücksweltmeistern, das können Sie noch heute Abend tun, schauen Sie im Netz vorbei unter bayern2.de. Stichwort Radioreisen. Im Internet tobt ein Krieg, so beschreiben es viele Experten. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Es ist zum Beispiel immer noch nicht klar, ob Russland die US-Wahl letztes Jahr beeinflusst hat. Heute tagt dazu der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses. Auch zur Frage, ob und wie inwieweit das Trump-Team darin verwickelt war. Wird das auch bei uns passieren? Im Herbst bei der Bundestagswahl? Oder anderes Beispiel, wir haben in den letzten Wochen ja gelernt, dass Smartphones und Fernseher zum Abhören benutzt werden von Geheimdiensten. Und das sind nur zwei Beispiele, bei denen man schon den Eindruck gewinnen kann, im Netz wird mit harten Bandagen gekämpft. Ja, wer spioniert besser, wer manipuliert erfolgreicher und so weiter. Mein Kollege Peter Welcherin beobachtet die Hacker-Szene seit vielen Jahren. Herr Welcherin, wie begründet ist dieses Unbehagen, diese Angst, dass im Verborgenen unter uns dieser Kampf tobt, von dem wir oft gar nichts mitbekommen?
Also die Ängste sind sehr begründet und die Hintergründe, die sind ganz real, denn es geht tatsächlich um digitale Kriege. Und bei diesen digitalen Kriegen, da geht es eben nicht nur um das Abhören von Smartphones oder nicht nur um Fernseher, die dann als Wanzen eingesetzt werden. Nee, es geht auch um Sabotage, es geht um Zerstörung. Und wenn man sich das anguckt, was da schon alles gemacht wird, dagegen ist eigentlich das Arsenal der Schadprogramme der CIA noch ziemlich harmlos. Gut, die CIA weiß, wie andere Nachrichtendienste übrigens auch, wie sie etwa die Motorsteuerung eines PKWs so hacken können, dass dann tatsächlich der PKW in einer Kurve vor die Wand gesetzt wird. Mhm. Aber viel gefährlicher sind eigentlich zwei andere Szenarien, nämlich der hybride Krieg und digitale Militärschläge.
Dann bleiben wir zuerst mal bei diesem hybriden Krieg. Aus welchen Teilen besteht der?
Ja, dabei geht es bei diesem hybriden Krieg vor allem um Propaganda und gezielte Falschmeldungen in den sozialen Netzen. Mhm. Also mit Hilfe von Social Bots, das ist Propagandasoftware, kann man diese Falschmeldungen so maßgeschneidert herstellen, dass die Menschen schnell darauf reinfallen und vor allen Dingen auch nachhaltig. Die glauben einfach das, was tatsächlich da gesagt wird. Und das passiert, indem man ihnen genau das sagt, was sie hören wollen. Aber um rauszukriegen, was die Menschen hören wollen, müssen die Internetnutzer in ihrer Kommunikation und in ihrem Verhalten ziemlich gut überwacht werden, eben mit entsprechender Spähsoftware.
Das heißt, wenn jetzt jemand weiß, welche politische Meinung ich habe, ungefähr, dann kann er mich mit gezielten Nachrichten manipulieren.
Entweder welche politische Meinung die Leser haben oder an welchen Dingen sie sich gerade entsprechend ganz massiv stören. Sei es, dass Politiker gerade versuchen, Diäten zu erhöhen oder dass irgendwelche Managementgelder darauf gesetzt werden. Dann wird das zum Ausgangspunkt genommen und daraus wird dann so eine ganze Fake-News-Kampagne gemacht. Und da man die Diskussion vorher ausgewertet hat, weiß man natürlich sofort, wie die Leute darauf reagieren und kann sie dann sozusagen da abholen und hat dann schon mal die Grundzustimmung, auf der man aufbauen kann.
Nächster Punkt, den Sie angesprochen haben, die digitalen Militärschläge. Das klingt nochmal eine Stufe härter, militärisches Vokabular. Von welchen Waffen sprechen wir da?
Ja, das sind harte Waffen. Also das reicht vom vireninduzierten Atomschlag über den digitalen Häuserkampf, bei dem werden etwa Steuerungen von Gasthermen so manipuliert, dass dann in einem Stadtviertel reihenweise die Gasheizungen in die Luft fliegen. Mhm. Das umfasst etwa Stromausfälle in einzelnen Stadtteilen oder flächendeckend. Oder es geht um Überlastangriffe, mit denen Geldautomaten und Bankenrechenzentren einfach ausgeschaltet werden.
Das sind Sachen, die laufen schon.
Das sind Sachen, die laufen schon. Die sind uns aus Estland berichtet worden. Die laufen in den USA, die laufen auch in Deutschland. Etwa Industriesteuerungen von Pumpen in einem Kraftwerk, die wurden schon angegriffen oder auch Wasserwerke wurden angegriffen. Und es ist bisher Schlimmeres verhindert worden, weil noch rechtzeitig eingegriffen wurde. Aber die Angriffe werden immer komplizierter und raffinierter. Da gibt es dann beispielsweise Software, die macht Luftminen etwa überflüssig. Oder man kann Radaranlagen der Flugsicherung einfach ausschalten. Und das sind nur wenige Beispiele für ein unglaublich hochgerüstetes Arsenal der digitalen Militärs.
Das sind relativ bedrohliche Szenarien, Herr Welcherin. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn diese Bedrohung? Also Sie haben gesagt, ein Teil, den sehen wir schon heute. Zum Beispiel ist auch die Rede von einem induzierten Atomschlag über Cyberwaffen. Wollen die sowas wirklich einsetzen?
Also darüber diskutiert wird in vielen Militärs. Übrigens, dieser vireninduzierte Atomschlag, der ist eine interessante Entwicklung. 2007 entwickelt worden und da geht man davon aus, dass der Stromausfall in einem Land, den man eben dann auch über Viren herbeiführt, zum Station Blackout eines oder mehrerer Kernkraftwerke führt. Also das Kernkraftwerk wird von außen für die Kühlung nicht mehr mit Strom versorgt. Mhm. Dann springen Notstromaggregatoren an, aber die werden auch ausgeschaltet mit Viren. Und ohne Stromversorgung, ohne Kühlung, können die Brennelemente eben in den Kernkraftwerken nicht mehr gekühlt werden und dann wäre eine Kernschmelze die Folge. Das heißt, sowas Ähnliches wie ein Atomschlag, nur unkontrollierter.
Sind wir gegen sowas ausreichend geschützt?
Nein, überhaupt nicht. Das Einzige, was uns im Augenblick noch schützt als Erstschlag, ist so ein vireninduzierter Atomschlag weitgehend noch tabu. Da sagen auch viele Soldaten und viele Mitarbeiter in den entsprechenden Cybereinheiten, das machen wir nicht. Aber als Reaktion auf einen Angriff, da wollen ihn tatsächlich schon einige Verteidigungspolitiker zulassen. Und das ist natürlich problematisch. Denn dann wird, wenn erst einmal digitale Waffen das machen, so ein digitaler Krieg im Millisekundentakt geführt. Und da kann dann zwischen Erst- und Zweitschlag gar nicht mehr unterschieden werden.
Gibt es denn Tabus in diesem Krieg?
Ja, die Regeln werden diskutiert, sie werden aber nicht durchgesetzt. Bei der NATO gab es bisher klare Regeln, aber auch die lassen sich jetzt faktisch nicht mehr durchhalten, weil immer mehr Mitgliedstaaten einfach ausscheren. Das Problem dabei ist, jeder Angriff auf einen Server, auf ein Computernetzwerk kann eben zivile Infrastruktur treffen. Da kann ich nie ausschließen, dass auch ein Krankenhaus in Mitleidenschaft gezogen wird. Also diese behauptete chirurgische Präzision, die da immer angegeben wird, die gibt es so einfach nicht.
Aber ganz ehrlich, Herr Welchering, also hält sich der gewiefte Hacker, ob er jetzt staatlich operiert oder kriminell, an solche Regeln? Ist es nicht gerade das Ziel des Cyberkriegs, den anderen eben im Innersten zu treffen? Ja, koste es, was es wolle. Da nerven doch die Regeln.
Da nerven die Regeln, aber sie sollen auch nerven, weil sie zumindest die Militärs dann doch noch auch abhalten können. Also die Regeln, die wir brauchen, können nicht immer komplett durchgesetzt werden, aber die Regeln können zumindest die Barriere höher legen, dass so etwas einfach auf Knopfdruck passiert.
Welche Waffen werden im Cyberkrieg verwendet und welche Regeln brauchen wir dafür? Das waren Informationen und Einschätzungen von Peter Welchering. Vielen Dank.
Gerne.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
Deutschland landet auf dem Mond. Klingt spektakulär, oder? Wäre ja auch das erste Mal. Ist bislang aber leider nur eine Ankündigung. Die Mission soll gesponsert werden von der deutschen Privatwirtschaft. Da ist unter anderem ein Berliner Start-up-Unternehmen dabei. Erstaunlich ist, dieses Projekt Deutschland auf dem Mond ist auf der CeBIT vorgestellt worden, der weltgrößten Computermesse. Die ist ja gestern in Hannover gestartet. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher ist für uns vor Ort. Wir sehen ja momentan alle möglichen privaten Firmen, die ins All drängen. Aber CeBIT und Mondlandung, wie passt das zusammen?
Naja, zunächst mal eben, weil es ein Start-up ist, das das Ganze umsetzen möchte. Und das ist auch das, was auf der CeBIT so groß herausgestellt wurde, was sich ein Start-up, das eben genügend Motivation, genügend Kreativität mitbringt, was sich das alles zutrauen kann. Und selbstverständlich, wie die mächtigen Sponsoren betonen, die da dahinter stehen und das Geld dafür geben, zu Recht sich das zutrauen.
Was ist denn das Ziel dieser Mission?
Das Ziel ist, dass man in der Nähe der Apollo 17 Landestelle ankommen möchte und zu der dann auch rüberfahren möchte. Apollo 17, das war ja die letzte Mondmission, die letzte Mondlandung aus dem Apollo-Projekt und die eben einen Rover, ein Fahrzeug an Bord hatte und damit eben auch die ausgedehntesten Reisen unternommen hat. Und gewissermaßen das zurückgelassene Material möchte man jetzt heranziehen, um zu schauen, wie verschlissen ist das denn inzwischen und was ist inzwischen wie verwittert und vermutlich eben auch wodurch, um dadurch Erkenntnisse über Werkstoffe zu gewinnen, weil man eben auch betont hat, für Apollo 17 musste das alles ganz, ganz schnell gehen und da hat man sich nicht groß überlegt, was hält denn da wie lange, aber jetzt eben 45 Jahre später will man eben Erkenntnisse gewinnen, auf welche Materialien man vertrauen kann in Zukunft, wenn man eben eine dauerhafte Station auf dem Mond errichten möchte und auf welche eben nicht.
Sie haben gesagt hinfahren, das heißt, es geht aber um eine unbemannte Mission.
Es geht um eine unbemannte Mission. Es wird ein Landemodul auf dem Mond aufsetzen. Das hat zwei Roboter an Bord, die eben unbemannte Fahrzeuge sind. Und die sollen dann eben rüberfahren zur Apollo 17 Landestelle und dort ihren Betrieb aufnehmen.
Warum wird es auf der Computermesse CeBIT vorgestellt?
Naja, ein weiteres Ziel ist dort ein Funknetz zu errichten, das dann eben auch für wieder weitere Missionen dort erhalten bleibt, weil man eben sagt, Die Apollo 17 Landestelle ist bereits erforscht, da kann man gut anknüpfen, da kann man eben verdichtete Erkenntnisse sammeln. Und ein Missionsziel ist, einen Krater zu besuchen mit beiden dieser fahrbaren Roboter. Und man möchte auch reinfahren in diesen Krater. Und dann spätestens stellt sich die Herausforderung, dass der Roboter, der reinfährt, natürlich abgeschattet wäre durch die Kante des Kraters von dem Landemodul und eine direkte Funkverbindung nicht mehr möglich ist. Dann bleibt eben der zweite deshalb oben an der Kante stehen und fungiert dann eben als Relaisstation. Und das Ganze setzt man dann auf den LTE-Mobilfunkstandard, den wir ja gerade massiver am Einführen sind in Westeuropa.
Der schnellste momentan?
Ja, und nutzt dafür einen Unterstandard, V2X heißt der, der eben geeignet ist, dass jeder Teilnehmer mit auch wieder Relaisstation ist innerhalb des Senders. Also man ist nicht darauf angewiesen, auf dem Mond erstmal Mobilfunkstationen, Basisstationen, Sendemasten zu errichten, sondern die Teilnehmer selber leiten an die Basisstation weiter. Und das Landemodul ist dann eben diese Basisstation, die den Kontakt zur Erde zurückhält.
Also ein Funknetz auf dem Mond. Gehen wir mal zurück auf die Erde. Wir sprechen ja schon über LTE, aber wir warten schon auf 5G. Warum nicht diese neue Technik für so eine anspruchsvolle Mission?
Naja, weil es eben um eine Anwendung im Weltraum geht. Und der Weltraum hat eben nochmal erheblich höhere Anforderungen als die Erde. Zum einen muss man sehen, 5G ist noch gar nicht standardisiert. Da ist man erst auf dem Weg zur Standardisierung. Da gibt es konkurrierende Entwürfe für den Standard im Augenblick. Aber mindestens so wichtig, Weltraum heißt, ich kann nicht mal eben hinfahren zu einer Reparatur und einen Chip tauschen oder neue Software unbegrenzt einspielen. Ich brauche einen robusten Standard, ich brauche praktische Erfahrungen. Was kann ich zuverlässig bauen, damit ich am Ende auch noch Kapazitäten habe, mich um den Strahlungsschutz zu kümmern? Immerhin gibt es ja erheblich Strahlung im Weltraum und die schadet der Elektronik erheblich.
Die CeBIT geht gerade erst los, Herr Kasenbacher. Was ist denn atmosphärisch für Sie bislang besonders spannend?
Atmosphärisch ist für mich die Teilnahme von Japan als Partnerland am spannendsten. Es waren ja immer schon japanische Aussteller hier und zum Teil sehr hochrangige Firmenvertreter. Mit denen waren die Gespräche sehr schwierig. Die haben oft dann Augenkontakt vermieden, Antworten auf Fragen verweigert. Man hatte das Gefühl, sie fühlen sich eher im Feindesland hier. Ist wie weggeblasen, zumindest bei allen Terminen, die ich an diesem ersten Messetag erlebt habe. Die Leute sind offen, sind interessiert, machen mal einen Witz, erzählen was Privates, schildern eine selbstverständliche Nähe und Solidarität zu Deutschland. Ich bin fast schon fassungslos, so positiv überrascht davon und freue mich auf weitere Gespräche auf diesem Level.
Die CeBIT hat begonnen unter anderem mit der Ankündigung von Deutschlands erster Mondlandung und mit atmosphärischen Eindrücken aus Hannover. War das Wolfgang Kasenbacher. Ich danke Ihnen.
Gern.
Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Johannes Rostäuscher. Erste Geschichte, die deutsche Klimabilanz vom letzten Jahr fällt leider ziemlich schlecht aus.
2016 haben wir mehr Klimagasemissionen ausgeblasen als 2015. Mhm. Und zwar nach heute ganz aktuell veröffentlichten Rechnungen des Umweltbundesamts immerhin 3,4% mehr, obwohl wir ja eigentlich weniger in die Atmosphäre blasen sollten.
Und woran liegt es? Wer ist der Übeltäter?
Hauptsächlich der Verkehr, der Straßenverkehr, der frisst quasi alle anderen Anstrengungen auf. Der Lkw-Verkehr, das Umweltbundesamt sagt, weil der Diesel so billig ist, das Diesel und die Pkw-Maut viel zu niedrig, die Lkw-Maut natürlich. Dann auch noch der Flugverkehr, das ist nichts Neues, der nimmt ja zu. Und es werden immer größere und stärkere Pkw gebaut, was seit Jahrzehnten die Einsparungen durch die eigentlich effizienteren Motoren wieder mehr als auffrisst.
Okay, das heißt, so traurig es ist, alles in allem, wir benehmen uns eigentlich so ein bisschen, als gäbe es gar keinen Klimawandel.
Oder als hätten wir noch nie davon gehört. Immerhin, in der Landwirtschaft haben die Emissionen stagniert in diesen Jahren, 2015 auf 2016. In der Industrie sind sie oft zurückgegangen, trotz Wirtschaftswachstum von fast 2%. Aber all das von der Zunahme im Verkehr wieder nicht nur zunichte gemacht, sondern mehr als zunichte gemacht.
Aber heißt das, kann Deutschland überhaupt dann seine Klimaziele, also die der Bundesregierung, überhaupt noch einhalten?
Es gibt ja eigentlich dieses selbstgesetzte Ziel. Bis 2020 wollen wir 40% sparen gegenüber 1990. Mhm. Das ist in 3 Jahren. Jetzt haben wir 27%. Das schaut also ziemlich schlecht aus. Und da kommen wir nochmal auf den Verkehr zurück. Von diesen 27% hat der Verkehr null eingespart. Im Gegenteil, wir haben sogar mehr als 1990. Eine positive Meldung, und zwar von den gesündesten Arterien der Welt.
Die Arterien, die Blutgefäße, die vom Herzen wegführen.
Diese Blutgefäße, die vom Herzen wegführen, die besten haben die Zimane. Das ist ein Amazonasvolk in Bolivien. Und davon haben 85% der älteren und alten Zimane haben keinerlei Arterienverkalkung und auch keine Herzkrankheiten. Vergleich: in den USA haben in dieser Altersstufe 14% keinerlei Arterienverkalkung.
Das stellt sich natürlich die Frage, wie macht der Zimane das?
Lebt gesünder, vor allem auf 2 Arten. Ernährt sich besser, wenig Fett, sehr wenig gesättigte Fettsäuren, also die in tierischen Produkten drin sind, wie Fleisch oder zum Beispiel Butter. Hauptsächlich essen die unverarbeitete Kohlenhydrate und bewegen sich wahnsinnig viel. Die gehen im Schnitt am Tag 18 Kilometer. Das wären quasi 3 bis 4 Stunden.
Aber geraucht wird da auch, oder?
Wird tatsächlich, das ist interessant, aber extrem wenig. Ein Drittel raucht, aber nur alle 3 Tage eine Zigarette.
Viel Bewegung hilft nichts. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs im offenen Meer. Ruhe, Erholung, Urlaub. Aber plötzlich fängt es an zu schaukeln. Das Schiff schwankt und dann sehen Sie eine riesige Welle, die auf das Schiff zurollt. Es klingt ein bisschen nach Hollywood, ist auch alles verfilmt worden, aber solche Monsterwellen gibt's wirklich. Und sie haben die Kraft, auch große Schiffe zum Kentern zu bringen. Allein sie zu beobachten oder gar vorherzusagen, das ist ziemlich schwierig. Wie groß können sie überhaupt werden, diese Monsterwellen? Das war ein Thema auf der internationalen Seegangskonferenz kürzlich in Rio de Janeiro. Guido Meyer berichtet.
So klingt er normalerweise, der Ozean an sich. Ganz gleich ob Pazifik, Atlantik, Indischer Ozean, Nord- oder Südpolarmeer. Nur manchmal, da soll sich angeblich so etwas dort hineinschummeln. Eine Monsterwelle. Meeresforscher bezeichnen sie auch als Freak Wave oder als Rogues.
Es fällt jedem auf, wenn man aufs Meer schaut, dass die Wellenhöhen unterschiedlich sind und dass sich Phasen höherer Wellen mit Phasen niedrigen Seegang abwechseln.
Susanne Lehner vom Kompetenzzentrum für Erdbeobachtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen war auf der Seegangskonferenz in Rio de Janeiro.
Einige Sachen sieht man selber ganz deutlich, zum Beispiel wenn Seegang gegen Strömung läuft, dann steilen sich die Wellen auf und die Wellen werden dann kürzer, haben aber nach wie vor natürlich dieselbe Energie und das heißt, sie werden dann höher.
Der Seegang ist die Form der Meeresoberfläche. Sie wird vom Wind bestimmt. Die Strömung bezeichnet die Richtung, in der sich die Wassermassen bewegen. Treffen Seegang und Strömung frontal aufeinander, entstehen regelrechte Wellenberge. Doch auch wenn beide in dieselbe Richtung laufen, können Wellen sich gegenseitig hochschaukeln, sagt Mark Donnellan von der Abteilung für Ozeanwissenschaften der Universität von Miami.
Wellen bewegen sich in Gruppen. Und diese Gruppen haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wellen mit niedriger Frequenz, die also sehr lang gestreckt sind, bewegen sich schneller als kürzere Wellen mit höherer Frequenz. Das führt dazu, dass die schnelleren Wellengruppen die langsamen irgendwann einholen. Dabei addieren sich die Höhen ihrer Kronen. Wenn sie ungewöhnlich hoch werden, sprechen wir von einer Extremwelle.
Insgesamt können sich solche Monsterwellen bis zu 15 Meter über den Meeresspiegel erheben. Noch imposanter ist ihre seitliche Ausdehnung. Eine Monsterwelle kann es auf bis zu 100 Meter Breite bringen.
Wenn die Wellengruppen sich gegenseitig aufschaukeln und dabei immer steiler werden, bewegen sie sich irgendwann alle mit derselben Geschwindigkeit. Deswegen sprechen wir von einer Wand aus Wasser, weil sich die Form dieses Wellenbergs irgendwann nicht mehr verändert.
Die Ausmaße solcher Monsterwellen haben Meeresforscher mit Lasern auf Plattformen im Ozean nachgewiesen. Offen ist allerdings, ob diese Wellen in der Lage sind, Schiffe zum Untergang zu bringen. Maximal 8 Sekunden bleibt eine solche Monsterwelle stabil, haben die Meeresforscher errechnet.
Die wäre sehr kurzlebig. Deswegen halte ich persönlich es nicht für den wahrscheinlichsten Effekt, dass solche Extremwellen erzeugt werden, die verantwortlich für Schiffsunfälle sind.
In der Nordsee hat das amerikanisch-norwegische Forscherteam einen anderen Typ von Monsterwellen nachgewiesen, der sich immer wieder regeneriert und neu aufbaut. Zunächst hatte er im nördlichen Teil der Nordsee für einen Unfall mit einer Plattform gesorgt und 7 Stunden später dann in der südlichen Nordsee mit einem Schiff.
Es ist vielleicht nicht die eine Welle runtergelaufen, aber diese Wellengruppe oder diese Wettersituation, in der immer wieder hohe Wellengruppen auftreten, die ist tatsächlich stabil über mehrere Stunden.
Das Risiko für Seefahrer, solch einer Monsterwelle zu begegnen, hängt davon ab, wie schnell das Schiff sich bewegt und welche Strecke es zurücklegt. An jedem beliebigen Punkt, in jedem beliebigen Ozean der Welt, kommt rein statistisch 2-mal pro Tag eine Monsterwelle von mindestens 10 Metern Höhe vorbei.
Wenn Sie eine Monsterwelle aufgrund von Radarmessungen am Horizont erkennen, bleiben Ihnen vielleicht 2 Minuten, bevor Sie sie erreicht. Wie wollen Sie da reagieren? Sie können ein größeres Schiff nicht einfach umdrehen oder was immer Ihnen sonst einfällt. Solche Warnungen sind derzeit noch völlig unnütz.
Die Monsterwellen sind nicht Seemannsgarn, sondern echt. Jetzt müssen die Forscher Wege finden, wie sich Schiffe gegen die Wucht des Aufpralls solcher Monster schützen können.
Und mit diesem Ausflug ins Reich der Monsterwellen geht IQ für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören vom ganzen Team. Am Mikrofon war Stefan Geier.